Das Ruhrgespräch. Medizin, Forschung und Politik.
Hallo, wir sind hier heute erstmalig mit einem neuen Format unterwegs und werden das heute installieren. Ich bin heute bei Dr. Astrid Gendola. Sie ist Kopfschmerzspezialistin und Migränespezialistin. Das hat sie ihr Leben lang gemacht. Sie ist hier in einer großen Praxis in Essen-Bredeney seit Jahren niedergelassene Ärztin und betreibt das Thema Kopfschmerz und Migräne von morgens bis abends rund um die Uhr und ist, wie gesagt, ich sage mal, die Kopfschmerzpäpstin des Ruhrgebietes. Ich sage was ganz kurz zu ihrem Werdegang. Sie hat in Würzburg Medizin studiert, ist dann ins Ausland gegangen für eine Zeit lang. Sie war in Indien und in der Schweiz tätig und sie hat dann 1992 die Facharztausbildung hier an der Uni Essen in der Klinik für Neurologie begonnen, um den Facharzt für Neurologie zu erwerben. Und sie hat gemerkt im Laufe ihrer Ausbildung, Kopfschmerzen ist ein Thema, was mich interessiert und Schmerztherapie überhaupt, und hat sich entsprechend dann drauf gestürzt und sich immer weiter qualifiziert. Sie hatte die Gelegenheit, an der Uni Essen in der Kopfschmerzambulanz, die es schon sehr lange gibt, und auch in der interdisziplinären Schmerzambulanz Erfahrung zu sammeln. Sie war dann später im Laufe ihres Werdegangs Oberärztin und Leiterin des Westdeutschen Kopfschmerzzentrums von 2005 an. Sie hat dann noch zusätzlich sich qualifiziert als Psychotherapeutin. Sie ist also Neurologin und Psychotherapeutin, also noch eine weitere wichtige Qualifikation. Dann ist sie Mitglied und Regionalbeauftragte der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Sie ist Mitglied der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft und der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes sowie Mitglied auch der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie. Also alles, was in irgendwelchen Gesellschaften mit Schmerz zu tun hat, da ist Astrid Gendola dabei. Während ihrer Tätigkeit an der Uni Essen hat sie an vielen klinischen Studien gearbeitet zur Überprüfung von Wirksamkeit und Verträglichkeit neuer Medikamente. Ja, sie hält nationale und internationale Vorträge auf dem Gebiet Kopfschmerz. Sie war schon ein paar Mal im Fernsehen, deswegen freue ich mich, dass wir sie heute Abend gewinnen konnten für unser neues Video, was wir auf der Plattform ruhrgespräche.de und auf YouTube und auf verschiedenen Facebook-Portalen entsprechend publizieren werden in den nächsten Tagen. Und sie ist sehr aktiv in der Pressearbeit, und damit das Schmerzbild Kopfschmerz, Migräne wahrgenommen wird. Wir reden über 8 Millionen Patienten in Deutschland. 8 Millionen Menschen leiden unter Migräne und starken Kopfschmerzen. In Essen sind das so ungefähr 60.000, mit denen wir zu tun haben. Also eine Menge Arbeit. Und was ich heute Abend mit dir besprechen möchte, ist, es tut sich ja einiges in der Migränetherapie. Es gibt neue Medikamente. Man redet von personalisierter Medizin, analog zur Onkologie, die auch entsprechend ja immer wieder individueller wird. Und Astrid, wie ist das jetzt heute mit den neuen Medikamenten, die alle teuer sind? Und wer kriegt die nicht? Und wie ist das mit den Apps? Und was sollen die Patienten machen? Wie kriegen wir die von ihrem Leidensweg runter, dass sie nicht mehr tagelang mit ihren Anfällen zu kämpfen haben, nicht arbeiten können, was ja auch arbeitspolitische Konsequenzen hat und so weiter. Astrid, ich bitte dich.
Du hast das wunderbar gesagt in der Einführung, was ich alles gemacht habe. Was ich aber am liebsten mache, ist Menschen behandeln.
Ja, das ist richtig. Ja.
Was du auch gerade richtig gesagt hast, ist, Migräne ist die schwerste neurologische Erkrankung, die ohne fassbares Korrelat abläuft. Das heißt, es gibt überhaupt kein Maß, außer das Kopfschmerztagebuch, um zu sagen, wie schwer ist jemand betroffen. Und bei dem Wort schwere Migräne tue ich mir immer schwer, weil ich immer finde, Migräne ist immer schwer, weil das Problem von Migräne ist, ich weiß gar nicht, wann ein Anfall kommt. Das heißt, ich muss meinen Alltag so gestalten und muss mich potenziell darauf einstellen, dass ich innerhalb weniger Stunden vielleicht nicht mehr das machen kann, was ich tun kann. Und du hast auch richtig gesagt, es gibt eine Myriade von neuen Therapieoptionen. Da gibt es ein kleines Hindernis, weil die sind nur zugelassen zulasten der gesetzlichen Krankenkasse, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Und wenn wir über Migränetherapie sprechen, dann sagen wir, es gibt Akuttherapie, das ist eine Triptane, so, die gibt es schon seit den 90ern. Die wirken gut, die sind zum Teil frei verkäuflich, die wirken und sind für Patienten ein Riesensegen. Was jetzt neu ist im Bereich der Vorbeugung, ist, dass es Medikamente gibt, die spezifisch da eingreifen, wo Migräne entsteht. Nämlich da, wo Schmerzbotenstoffe, die Migräne, Kopfschmerzen modulieren, ausgeschüttet werden. Entweder blocken die den Schmerzbotenstoff selber oder den Rezeptor. Da gibt es also drei verschiedene Substanzen. Eine Substanz blockt den Rezeptor, die beiden anderen blocken die Substanzen. Die sind sehr teuer, die kosten im Monat so um die 800 Euro. Da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, wir dürfen die nur Menschen verschreiben, die nicht ansprechen oder nicht Verträglichkeit oder sogar Kontraindikationen haben, auf vier verschiedene Substanzen. Das sind die Substanzen, die wir immer schon genommen haben, die du auch aus deiner Facharztzeit kennst. Beta-Blocker, Antidepressiva, Antiepileptika und so eine alte Substanz, die Flunarizin heißt. Und erst wenn man die alle durch hat, sozusagen diese Kaskade, dann darf man dieses moderne Medikament verordnen.
Das heißt, wir haben wirksame Mittel, aber trotzdem ist die Migräne als, wie du richtig sagst, schwerste neurologische Erkrankung, die man mit bildgebenden Verfahren, wir sehen es ja bei uns mit der MRT-Diagnostik, wir finden in den meisten Fällen ja nichts, was ja gut ist für die Patienten. Da sagen die mal, was habe ich denn? Ja, wir finden, warum habe ich denn Migräne? Was ist denn da los in meinem Kopf? Nicht? Was ist denn da so schlimm? Oder warum habe ich denn solche Wahnsinnsschmerzen? Kann ich arbeiten? Ich kann nicht sehen, ich habe Lichtblitze und ich muss mich in das Dunkle verziehen nicht? Und so weiter. Ganz schrecklich. Und das passiert mir alle paar Tage oder alle paar Wochen und das ist für meine Lebensqualität schlecht.
Naja, ich finde, einen Kernspind braucht jeder Patient als Erstdiagnose schon, selbst wenn ich den neurologisch gut untersucht habe, auch die Anamnese erhoben habe, gerade jüngere Kinder, einfach, dass man andere Dinge ausschließt. Aber dann haben die das Bild und dann kommen die mit der Frage.
Dann sind die auch beruhigt, denn es sind ja viele Patienten immer die Angst, ich habe einen Tumor im Kopf. Nicht? Wenn der Kopfschmerz sich zerreißt, und das muss ja irgendwas Organisches sein. Das ist ja auch für einen Laien unvorstellbar, dass ein solcher massiver Kopfschmerz kein Substrat hat, nicht? Wo wir sagen, wir finden nichts. Nicht? Vielleicht finden wir in ein paar Jahren mal ein bisschen mehr noch, aber zurzeit mit den modernen Methoden der Diagnostik finden wir nichts.
Aber das macht es ja für Leute auch so schwer, dass man eben nichts findet. Und das ist dann auch unheimlich schwierig, bei Freunden am Arbeitsplatz, wo auch immer, zu kommunizieren, ich habe was, was man immer nicht sieht und beweisen kann.
Früher war es ja so, Migräne war eine Frauenkrankheit, die stellen sich nur an nicht? Und was ist alles nur Weiberkram, sage ich mal. Ist das ein bisschen besser geworden jetzt in der Rezeption der Männer, sage ich mal. Männer haben ja auch Migräne, sind ja auch betroffen, natürlich seltener, glaube ich, aber sie haben es auch. Und ist das denn jetzt ein bisschen, sagen wir mal, ruhiger geworden oder die Akzeptanz der Migräne, dass das eben keine, sagen wir, keine Lustkrankheit ist, die man eben mal zieht, wenn man nicht arbeiten will, sondern die wirklich eine neurologische Erkrankung ist, die wirklich schwer zu behandeln ist, schwere Folgen hat für die Patienten. Oder gibt es immer Leute, die sagen, ach, stell nicht so an und nimm mal eine Kopfschmerztablette, eine Aspirin, dann wird es schon. Oder wie ist deine Erfahrung im Laufe der Jahre?
Ich glaube, da sind wir uns beide einig, die allgemeine Wahrnehmung von Migräne hat sich massiv verbessert, so in den letzten 10 Jahren. Und das hat sich natürlich auch verbessert durch die Einführung neuer Substanzen. Da war einmal Onabotulinumtoxin für chronische Migräne, da gab es so eine Welle. Und jetzt gibt es die eben auch mit den neuen Antikörpern. Also, dass man es mehr verbreitet und mehr bespricht. Was ich schwierig finde, ist so mit dem einzelnen Patienten, dem einzelnen Menschen zu besprechen, dass er oder sie diese Erkrankung auch akzeptiert als zu sich gehörend und eben akzeptiert, ich habe diese Erkrankung, gibt eine genetische Grundlage dafür. Wie oft ich das kriege, hängt von verschiedenen auslösenden Faktoren ab. Aber ich muss das auch kommunizieren an meine Umwelt. Ich darf mich deshalb nicht schämen. Also das ist ein großer Teil meiner Arbeit, da so Aufklärung zu leisten.
Man sieht es im Arbeitsplatz, hat die schon wieder Migräne. Nicht so, die Arbeitskollegen sagen, die stellt sich wieder an, nicht so Unterbewusstsein. Und es macht sich keiner, glaube ich, klar, dass die das gar nicht wollen. Oder jeder wäre froh, wenn das nicht hätte.
Aber du hast ja gerade gesagt, bei uns arbeiten viele Menschen und viele von denen haben Migräne. Und das ist toll, weil Migränepatienten sind sehr belastbar, sehr tüchtig, unglaublich leistungsbereit, so. Fallen halt phasenweise mal aus wegen ihrer Attacke. Und das Problem für die Umwelt ist, glaube ich, dass man Menschen ja sehr selten sieht in der Attacke. Wir als Ärzte sehen die auch schon selten, weil die schaffen es ja aufgrund von Übelkeit, Erbrechen gar nicht bis zu uns. Und da hilft Kommunikation. Und deshalb bin ich froh, dass wir es heute machen hier.
Sehr schön. Machen wir auch. Jetzt mal zum Praktischen. Es gibt ja Apps und es gibt da Kopfschmerztagebücher. Was ist denn deine Empfehlung, wie man so ein Kopfschmerztagebuch am besten führt? Man kann es ja händisch machen, also mit einem Block oder mit einem Büchlein. Jetzt gibt es neue Kopfschmerz- oder Migräne-Apps hier von verschiedenen Kliniken. Was ist deine Empfehlung? Jeder hat ein Handy heute nicht und kann mit Apps umgehen. Was ist deine Erfahrung? Was sollte man am besten machen? Ist das alte schriftliche Büchlein immer noch schneller zu analysieren als, sagen wir mal, eine komplizierte App? Oder wo
das ist natürlich Patienten individuell.
Die Jüngeren wahrscheinlich nehmen lieber eine App und die.
Man täuscht sich da, hätte ich jetzt auch so gedacht, aber zunehmend sehe ich auch Leute, man muss ja immer sagen, was ist älter, aber auch Leute über 50, die gerne mit Apps kommen. Und Hauptsache, man dokumentiert die Frequenz, also wie häufig habe ich das, wie lange dauert das und wie hat ein Medikament geholfen. Mhm. Apps helfen einem natürlich total, um rauszukriegen, gibt es Vorbotenphasen, gibt es Auslösende, also so Trigger. Da kommt man per App besser drauf.
Was sind Trigger?
Trigger sind Auslöser. Also was häufig im Ruhrgebiet ja genannt wird, ist Wetter. Wenn das Wetter sich ändert, kriege ich
Migräne. Wetter macht Kopf, ne?
So. Im Ruhrgebiet ändert sich das Wetter ziemlich schnell. Mhm. Also würde man in der Beratung immer sagen, pass auf, es gibt Trigger, die Sie beeinflussen können. Das ist Ernährung, Schlaf, Ihr Umgang mit Stress. Und beim Thema Stress finde ich immer wichtig, Stress, den ich weiß, der ist nicht schlimm. Sondern Stress, der mir nicht so klar ist, gegen den ich anarbeite, weil ich das überwinden will, das ist problematisch. Also sagen wir mal, platt gesagt, ein anstrengender Chef, wenn ich den kenne, ist es unproblematisch. Wenn der anstrengende Chef aber nett zu mir ist und mir gar nicht so klar ist, was der eigentlich von mir will, dann kann ich schon unter Druck kommen. So, dann gibt es unbeeinflussbare Faktoren. Das ist Geschlecht, haben wir schon gesagt. Frauen haben es einfach häufiger. Menstruation ist ein unbeeinflussbarer Faktor, meistens erstmal. Wetter ist unbeeinflussbar, aber viele sind beeinflussbar und das ist, wie ernähre ich mich. Das kriegt man mit den Apps ganz gut raus, ob vielleicht bestimmte Nahrungsmittel das ausgelöst haben oder die Frequenz, wann ich was esse, vielleicht ein Grund ist. Und das Gute bei Migräne ist eigentlich, es gibt kein Konzept One Fits All. Also es ist wirklich individualisiert und was für den einen gut ist, mag für den anderen blöd sein.
Also wir müssen zur persönlichen Therapie kommen. Also dass jeder sein eigenes Kästchen kriegt, wo er reinpasst.
Und dafür sind Apps eigentlich ziemlich gut. Und du hast gerade schon gesagt, es gibt Apps aus Kliniken. Die App der Migräne-Klinik in Kiel ist so vom Handling her für Patienten und auch von der Auswertung auf unserer Seite eigentlich perfekt. Was wir uns nur wünschen würden, wäre eine Schnittstelle direkt in unsere Software. Die gibt es noch nicht.
Also ihr könnt doch die Daten nicht übertragen in das Praxissystem, da gibt es noch keine Schnitt, was ja schön wäre, wenn man die Daten...
Traumhaft. Die nicht Patienten müssen Dokumente erstellen, uns das mailen, wir scannen das ein.
Da ist Apple ein bisschen weiter, man kann sein EKG mit einer PDF auf den Account des Kardiologen schicken. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, vielleicht wäre das mal eine Idee für Apple, sowas mal zu entwickeln, nicht, damit man mit der Apple Watch sozusagen die Dinger überträgt.
Ich bin nicht ganz sicher, dass die App aus Kiel eine hohe Datensicherheit hat, mit der kann man sich sicher fühlen, dass man seine Daten...
Ja klar, dass sie nicht erbohren, dass sie marschieren nicht. Ne? Ernährung, Alkohol, Rauchen, vegane Ernährung, habt ihr da mal geguckt? Das irgendwie Fleischkonsum, der ist ja in der Diskussion zurzeit.
Ja, wird ja häufig auch gefragt von Patienten. Da gibt es eine Antwort, die ich jetzt gerne etwas provokant sagen würde. Hm. Migränepatienten in großen Gruppen sind kluge Menschen. Wenn ein bestimmter Ernährungsstil hilfreich wäre für Migräne, das hätte sich rumgesprochen, unter Patienten, so wie früher gesagt worden ist, Beta-Blocker haben mir geholfen, versuch's doch mal, also so Word of Mouth. Auch das ist intraindividuell für jeden Patienten, welche Ernährung für Patienten gut ist. Und was häufig Migräne triggert, sind Fastenkuren im Beginn, was dann häufig aber gut verläuft, wenn man sich 3 bis 5 Mal am Tag mit kleinen Mahlzeiten ernährt.
Okay.
Vegan gibt es keine Studien zu, eiweißreich scheint positiv zu sein. Aber ich würde immer in der Beratung raten, halten Sie sich nicht sklavisch dran, wenn Sie rauskriegen, ist es für Sie nicht gut, hören Sie damit auf.
Es gibt noch keine Studien, die jetzt irgendwo einen Trend erkennen lassen, fleischlose Ernährung, vegane Ernährung oder sonst was nicht, könnte einen positiven Effekt haben.
Es gibt immer einzelne Patienten, die einen super positiven Effekt haben.
Oder kein Zucker nicht oder sonst was nicht.
Wird von einzelnen Patienten auch berichtet, aber man kann auch immer sagen, vielleicht ist es nur das, dass ich jetzt endlich was gefunden habe, so meine Selbstwahrnehmung geschult habe und verbessert habe und dann verändert sich ja auch was in der Migräne. Das Gleiche gilt ja für Sport. Es gibt so wenige Studien, die sagen, regelmäßiger Ausdauersport 3-mal die Woche, 1/2 Stunde hilft gut, vorbeugend. Das ist für manche Patienten gut, für manche nicht, aber die anfangen, die profitieren immer.
Also Sport wird immer wieder empfohlen, versucht's mal nicht und ihr habt einen Benefit. Ist ja nicht nur für eine Kopfschmerztherapie, ist ja für alles im Prinzip gut. Sport ist ja allumfassend gut für Gesundheitsarbeit.
Und gerade jetzt in dieser Zeit in der Pandemie, wo Sportstudios zu sind, müssen wir natürlich immer beraten, was kannst du zu Hause machen?
Klar.
Laden sich irgendeine gute App runter, gehen spazieren, gehen joggen und dann muss man eben jetzt heute gucken, dass man die Joggingzeiten findet, wo nicht alle anderen unterwegs sind.
Richtig, dass man sich da nicht ins Gehege kommt. Nicht, ne? Ja, jetzt habe ich gelesen, dass Deutschland in der Schmerztherapie gar nicht so weit vorne ist. Also das wird ja auf euren Kongressen gesagt, wir sind Schlusslicht. Das nehme ich mal jetzt so hin, ob das stimmt, weiß ich nicht. Und wenn ich jetzt höre, dass die Biologika jetzt also mit so homöopathisch nur verteilt werden und nach Selektion und man muss dann die ganzen Kaskaden der Therapien erstmal durchmachen, was ja auch längere Zeit dauert, nicht? Gibt es denn Trends, dass man in ein paar Jahren sagen kann, wir haben einen bestimmten Phänotyp und der muss nicht die ganze Kaskade durchmachen, der Medikamente, die man testen muss, sondern der ist vom Phänotyp her so weit, dass man sagen kann, der braucht einfach Biologika, überspringen sozusagen diese Phase der Kaskadierung der Medikamente, um Geld zu sparen.
Denn also schlusslich sind wir, da muss ich jetzt mich ein bisschen in die Runde werfen, ich bin Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin, wir sind bestimmt nicht Schlusslicht in der Versorgung, es gibt bestimmt
Ist nicht von mir, sondern es ist
schlechter in der Versorgung. Klar. Ich glaube aber, dass die flächendeckende Versorgung von Schmerzpatienten nicht gut ist, weil Schmerztherapie A, nicht besonders super vergütet wird, B, aber auch Schmerzpatienten immer noch, und das ist das Tragische, auch noch in den 2000ern immer noch als schwierige Patienten empfunden werden. Das sind sie
lästige
nicht.
Patienten.
Nein, das sind, ein bisschen lästig. Genau. Und aber das sind einfach Menschen, die schwer betroffen sind, die einen hohen Leidensdruck haben, die zum Teil nicht fassbare Beschwerdekomplexe haben, die aber einen hohen Druck haben, wo wir auch verpflichtet sind, das zu tun. Und da hakt es manchmal etwas. Und das hakt natürlich auch in der Weiterbildung von spezieller Schmerzmedizin. Gibt es noch wahnsinnig wenig Ausbildungsplätze. Das wird nicht gut gegenfinanziert. Also da gibt es eine Menge Probleme, die da sind. Man muss jetzt aber aus der Situation das Beste machen. Ich fürchte ein bisschen, dass Covid uns zurückwirft, weil Forschung wird sich jetzt wahrscheinlich eher um wirklich Themen drehen, die aktuell sehr naheliegend sind und wichtig sind. Wir sehen alle in Sprechstunden jetzt ja Patienten, die nicht riechen können, nicht schmecken können, sich wahnsinnig müde
positiv
fühlen.
Positiv waren, ja.
Post-Covid-Syndrome, da werden wir uns eine Menge mit beschäftigen, sodass man wirklich auch die Fahne hochhalten muss für Schmerz. Diese Begrenzung der Zulassung rührt darauf, dass in Zulassungsstudien Patienten besonders gut angesprochen haben, die vorher schon wahnsinnig viel gut angesprochen haben und dann darauf angesprochen haben. Das heißt, es gibt eine studienbasierte Grundlage. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass in naher Zukunft auch Menschen behandelt werden, früher mit spezifischen Antikörpern, um denen den Leidensweg zu ersparen über Medikamente, die wir jetzt sowieso nicht verordnet hätten. So, also das wäre schon...
Die Patienten müssen das ja, die Migräne ist ja eine chronische Erkrankung. Die ist ja nicht wegzupusten mit einem teuren Medikament, sondern das Medikament, was hier in Rede steht, die Biologika, also Antikörpermedikamente, die müsste man dann lebenslänglich nehmen. Was heißt, wir reden ja dann, die Kassen wissen das, oh Gott, dann kriegt er jeden Monat 800, was sind 10.000 pro Jahr, und da lebt er 30 Jahre, dann kommen Zahlen zustande, die natürlich die Kassen bei 8 Millionen Patienten pro Jahr in Deutschland.
Ja, ne? Und das ist ja auch berechtigt. Das ist ja ein berechtigtes Argument und man muss ja auch gut abwägen, für welche Erkrankung und welchen Leidensdruck wende ich was auf. Die Zulassung, das ist eine europäische Zulassung, ist sehr weit, die heißt 4 Migräneattacken. Und ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass jemand mit 4 Migräneattacken gar keine Prophylaxe braucht, sondern nur die Menschen, die hochfrequent sind, häufig ausfallen und so weiter. Wir haben noch nicht viel veröffentlichte Daten dazu, was passiert, wenn man die Antikörper pausiert. Weil es gibt einen Therapiehinweis durch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, der sagt, pausieren nach 9 bis 12 Monaten.
Und dann gucken, was passiert.
Die Wahrnehmung, die wir hier in der Sprechstunde haben, was ich auch mit Kollegen in Deutschland habe, ist, es ist leider nicht krankheitsmodulierend. Das heißt, die Krankheit kommt wieder nach 6 bis 12 Wochen. Wir hatten schon gehofft, dass sich ein bisschen mehr daraus ergibt. Daten werden aber noch gesammelt, werden veröffentlicht werden. Hoffentlich zum nächsten Kongress schon die ersten Preliminary Dates sozusagen. Aber ich glaube,
noch zu früh. Genau. Wir müssen ein bisschen forschen. Okay. Ja, was haben wir noch? Gibt es noch was, was wir unseren Patienten oder unseren Zuschauern noch mitgeben können, so als Tipps? Sollen sie machen? Wie kommen sie zur Diagnose? Kopfschmerz, es soll ja 200 Kopfschmerzarten geben. Ich kenne nur 2. Ich tue wahrscheinlich die restlichen 198.
Das stimmt überhaupt nicht. Du kennst mindestens 199.
Ja gut. Aber wie kommt jetzt der Patient... Ja. Vom Hausarzt in die spezielle Schmerztherapie als Migränepatient.
Also ich glaub,
wie kommt man dazu?
Ich glaube, das ist ja schon ein super guter Hinweis. Ich glaube, der erste Ansprechpartner ist immer der Hausarzt, der einen kennt, dem man vertraut, der im Prinzip eine gute Arzt-Patient-Bindung hat. Und dem würde ich schon schildern, dass ich Kopfschmerzen habe, die mein Leben beeinträchtigen. Mhm. Weil das geht ja manchmal in der Hausarztkonsultation ein bisschen unter. Mhm. Wichtig ist, dass man schon vielleicht zu dem Termin ein Kopfschmerztagebuch oder eine App hat. Und was dem Hausarzt hilft, ist, wenn man sagt, was tut man, wenn man Kopfschmerzen hat? Weil jemand, der Migräne hat, der wird immer sein Leben unterbrechen. Da verschlechtern Bewegungsabläufe, nämlich Kopfschmerzen. Das ist immer typisch für Migräne. Oder wenn man eine Sinusitis hat, ist das auch, aber sonst nicht. Kopfschmerz vom Spannungstyp, den würden Menschen eher so im ganzen Kopf beschreiben, eher so dumpf drücken, der wird nie schlechter, wenn man den Kopf bewegt. Und das ist viel wichtiger, diese Bewegungsabhängigkeit, als die anderen Symptome, die zu Migräne gehören, wie Übelkeit, Erbrechen, Licht, Lärmeempfindlichkeit. Die können sein, müssen aber nicht sein. Aber diese Bewegungsabhängigkeit, die ist... Und dann würde ich den Hausarzt fragen, wen können Sie denn empfehlen, hier wohnortnah? Und dann muss man heute gar nicht mehr unbedingt den Hausarzt haben, der anruft zum Termin, sondern man kann eine E-Mail schicken, man kann auf bestimmte Anbieter gehen und sich Termine buchen.
Das ist also nicht mehr so ein Problem, dass du jetzt mit der Diagnose Migräne halbes Jahr warten und dann komme ich zur Dr. Gendola.
Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, der mir auch am Herzen liegt. Es ist nämlich gar nicht schwierig, einen Facharzttermin zu bekommen. Man muss anrufen, man muss seine Symptome schildern und eine E-Mail schicken und Symptome schildern. Und es gibt so viele Patienten, die Termine nicht wahrnehmen. Und wenn Patienten diese Termine, die sie nicht wahrnehmen, absagen,
die Lücken füllen sozusagen.
Genau, und dann kann man ganz, ganz schnell innerhalb von 1-2 Tagen Termine bekommen, sogar manchmal am selben Tag. Und es gibt mittlerweile ganz gute Internetanbieter, die man nutzen kann. Da registriert man sich, sagt, ich möchte den nächsten freien Termin angeboten kriegen und schwupp.
Das heißt, dieses ganze Gequatsche, sage ich mal, dass die Fachärzte keine Termine vergeben, ist wahrscheinlich müßig, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Kommt man da mit Technik und auch mit einem entsprechenden, sagen wir mal, Engagement zu einem Termin,
also
egal
bei
wem, wenn man
es
will.
Das hängt ein bisschen vom Bundesland ab. Ich glaube, wenn wir beide jetzt uns in Mecklenburg-Vorpommern unterhalten würden, könnten wir sagen, okay, es gibt eine Warteliste. Aber ich glaube, dass es im Ruhrgebiet für eine Facharztbehandlung nicht wirklich lange Wartelisten gibt, sondern dass wir wirklich gut versorgt sind.
Wir sind ja in Essen, ist ja Gesundheitsstandort nicht. Wir haben 40.000 Menschen, die hier arbeiten. Wir haben super Kliniken hier. Wir haben eine breiteste Facharzt- und Hausarztstruktur, nicht um die Ecke sozusagen. Hier muss keiner 100 Kilometer fahren, um Spezialisten zu kriegen. Ich meine, auch das Ruhrgebiet mit seinen 5 Millionen Menschen ist ja
super
ein eng begrenzter Raum, geografisch nicht. Und,
und wir sind ja auch gut vernetzt. Das heißt, auch wir haben Möglichkeiten, kurzfristig Termine bei Kollegen zu finden. Wir können Patienten sagen, rufen Sie da und da an und sagen, Sie kommen von uns. Das klappt doch alles gut.
Ja. Astrid, wir sollten das vertiefen und ich danke dir recht herzlich für diese tolle Auskunft oder ich denke, unsere Patienten oder unsere Zuseher werden damit was anfangen können. Ich fasse nochmal zusammen, die Migränetherapie hat sich weiterentwickelt. Es gibt neue, tolle Medikamente, die sehr gut helfen können, aber sie kriegen nicht alle Patienten. Nicht, dass die jetzt morgen anrufen, ich möchte aber jetzt die Biologiker haben, das ist nicht der Fall. Man muss bestimmte Hürden überschreiten oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen, aber es gibt sie, die sind auch nicht jetzt irgendwo wie der Impfstoff nicht erhältlich, sondern sind lieferbar.
Das ist auch wichtig. Die gehen nicht ins Immunsystem. Das heißt, die modulieren nicht das Immunsystem, sondern blocken wirklich nur Schmerzbotenstoffe.
Wichtiger Hinweis ist, es ist kein Impfstoff, den wir jetzt, über den wir jetzt jeden Tag reden, der jetzt irgendwas bastelt an den, am Immunsystem, sondern am Genom, was sich ja immer schrecklich anhört und auch für viele auch Angst erzeugt, nicht, sondern ein Medikament, was tatsächlich da angreift, wo es angreifen muss und soll, damit ein entsprechender Effekt erreicht wird. Wir sind gut vernetzt hier in Essen. Eure Praxis ist ein Mega-Standort hier in Essen-Bredeney. Ihr versorgt viele Patienten und ihr macht das sehr gut. Und ich kann nur empfehlen, darf ich ja gar nichts, nicht, aber ich tue es trotzdem, dass hier eine Möglichkeit besteht, eben mit Kopfschmerzen, mit Migräne, mit den Hausärzten zusammen eben einen optimalen Weg zu finden, diese Krankheit, die wirklich eine Belastung ist für die Patienten, dass man da entsprechend hilft und das kann man besser als vor ein paar Jahren noch. Vielen Dank für das tolle Interview.
Toll, dich jetzt mal so zu sehen.
Ja, es ist mal was anderes, nicht? Ne? Vielen Dank, alles Gute. Das war's.
Das Ruhrgespräch. Medizin, Forschung und Politik.